ARD Sounds.
Another round of fresh attacks between the U.S. and Iran is putting more pressure on the two-week-old fragile ceasefire between the two countries.
Ja, nein, vielleicht. Das ist die Lage zwischen Iran und USA. Mittlerweile kann man aber wohl sagen, was die neuen Angriffe am Wochenende ausgelöst hat.
In Deutschland läuft der Tankrabatt aus, in Russland wird Benzin schon rationiert. Und sogar Staatschef Putin gibt zu, dass es Probleme gibt.
Was kostet uns die neue NATO? Außenminister Wadefuhl ist in Washington und holt sich praktisch sowas wie den ersten Kostenvoranschlag ab, wenn die USA sich zurückziehen.
Und aus dem Westjordanland erreicht uns eine heftige Reportage über getötete palästinensische Kinder und Jugendliche. Unser Korrespondent ist Vorwürfen von israelischen Menschenrechtlern nachgegangen gegen die eigene Armee.
Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am Montag, den 29. Juni um 16 Uhr. Am Wochenende stand Deutschland ja eher mit der Hitze auf Kriegsfuß.
Es gab die Bahn vor allem, ja.
Genau. Es gab aber auch Meldungen über neue Angriffe im Iran und Trump-Drohungen, den Iran zu vernichten. Heute dann neue Verhandlungen, doch keine Verhandlungen. Wie ist denn da jetzt der Stand?
Ja, Astrid, ich blicke auf die Uhr, um zu verdeutlichen, wie schnell sich das ändern kann. Stand jetzt wird es diese Woche kein Treffen, also keine direkten Verhandlungen geben zwischen Iran und USA. Das sagt zumindest der Iran heute Mittag. Vorher hatten die USA gesagt, wir gehen davon aus, dass es bald Gespräche geben wird. Das könnte allerdings auch mit der Öffnung der Börsen am Montagvormittag zu tun gehabt haben. Wegen der neuen Angriffe am Wochenende ging es mit dem Ölpreis trotzdem so leicht rauf, aber nicht dramatisch.
Und dann gibt's ja noch die Vermittler Pakistan und Katar. Die müssen ja mit beiden in Kontakt stehen. Was sagen die denn?
Ja, die sagen, was Diplomaten so sagen. Es werden gerade Gesprächskanäle auf technischer Ebene eingerichtet. Also netto bleibt, die vereinbarten Gespräche innerhalb von 60 Tagen, wie es ja in dieser Absichtserklärung für ein endgültiges Abkommen dann versprochen wurde, die lassen weiter auf sich warten. Ja, und etwa ein Viertel dieser Frist ist jetzt schon rum.
Und es war ja auch nicht der erste Bruch dieser Vorabvereinbarung. Gleichzeitig sind das auch immer kurze Militärschläge gewesen.
Ja, und nur noch auf rein militärische Ziele. Also wenn man beiden Seiten glauben möchte, der Iran hat US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain beschossen und die USA haben bombardiert Drohnenabschussrampen im Iran und so weiter. Also rein militärische Ziele. Also so richtig groß wie der Krieg führen will offenbar keine Seite. Warum also immer wieder diese Scharmützel? Darüber hat der Nahostexperte Volker Perthes heute früh im Deutschlandfunk gesprochen. Und er sagt, die Mutter aller Fragen ist die Handelsschifffahrt im Persischen Golf.
Und das heißt Kontrolle der Straße von Hormuz durch den Iran. Man fühlt sich da bestätigt durch das Memorandum of Understanding, was man mit den Amerikanern abgeschlossen hat, wo es eben heißt, dass der Iran in den ersten 30 Tagen der Verhandlungsphase, in denen wir uns ja noch befinden, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz wieder sicherstellt und dass es dann Verhandlungen zwischen Iran und Oman und den anderen Staaten am Persischen Golf über eine langfristige Regelung gibt. Und die Amerikaner haben zusammen mit dem Oman versucht, eine sichere alternative Schifffahrtsroute durch omanische Hoheitsgewässer zu eröffnen und zu sichern. Und wie gesagt, der Teil der iranischen Revolutionsgarden, die hier zeigen wollen, dass sie am Ruder sind, hat versucht, das zu verhindern und das erstmal ja auch geschafft. Und jetzt sind wir, wie es scheint, wieder zurück dabei, dass beide Seiten sagen, wir haben uns gegenseitig gezeigt, wo der Hammer hängt und jetzt verhandeln wir mal wieder.
Tja, zeigen, wo der Hammer hängt, sagt Volker Perthes. Trump will nicht vom Gas gehen und Iran will den Hebel nicht aus der Hand geben, könnte man auch sagen. Klingt alles nach platten Floskeln, aber offenbar befindet sich dieser ganze Konflikt aktuell noch genau da.
Ja, kein Wunder, dass in der Straße von Hormuz weiter Stau und Stillstand ist, denn viele Schiffe sind noch nicht durchgefahren seit Mitte Juni.
Ja, nee, das ist so. Viele Reedereien schicken ihre teuren Tanker und Frachter und ja, das ist auch Besatzung an Bord, noch gar nicht los. Die liegen da halt immer noch, weil ihnen das noch viel zu riskant ist. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Dann ist immer noch die Frage, fährt da iranisches Öl nach China oder katarisches Gas nach Europa? Wird die vorgegebene Route auch eingehalten? Ja, heute kam neue Zahlen zum Containerumschlag in den internationalen Häfen, gab ein leichtes Plus von 0,3 Punkten. Das wird auf so einer Skala gemessen, ist aber wirklich ein minimaler Anstieg. Und das, obwohl der Ölpreis ja wieder um fast 30% gefallen ist. Also das dauert noch ein bisschen mit den Lieferketten.
Passend dazu haben wir ja auch gemeldet, dass der Tankrabatt ausläuft und offenbar tatsächlich zum größten Teil an die Autofahrer weitergegeben wurde.
Ja, wobei das IFO-Institut sagt, bei Diesel gingen etwa 5 Cent von den insgesamt knapp 17% Cent Steuerrabatt doch dann in die Tasche der Mineralölkonzerne. Die werden da vermutlich in Kürze ihre eigene Rechnung dazu aufmachen. Verkehrsminister Schnieder nennt den Tankrabatt einen Erfolg. Verbraucherschutzverbände warnen, dass die Konzerne jetzt richtig draufschlagen könnten. Ja, ist ja auch bald Ferienzeit.
Ja. Bevor wir gleich auf die NATO blicken, war da noch eine interessante Meldung aus Russland. Putin räumt Probleme bei der Stromversorgung ein. Er sprach wörtlich von einer gewissen Treibstoffknappheit, weil die Ukraine mittlerweile sehr erfolgreich die Ölindustrie und Stromnetze tief in Russland angreift.
Ja, Putin hat natürlich auch gesagt, klar, es gibt ein paar Probleme, aber eigentlich sei das alles gar nicht so schlimm und man kriege das wieder in den Griff. Aber, berichtet unsere Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler aus Moskau, die sogenannte militärische Spezialoperation, sprich der Krieg gegen die Ukraine, der kommt im Leben der normalen Leute jetzt so langsam an und sorgt für Unruhe.
Also Putin fordert zwar schnelle Reparaturen, zum Beispiel der Raffinerien, von denen ist ja ungefähr ein Drittel beschädigt, aber die sind zum Teil so schwer zerstört, wie zum Beispiel diese Moskauer Raffinerie, dass das so schnell nicht gehen wird. Es wird außerdem mit Belarus, heute war zum Beispiel ein Gespräch mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko und Putin und auch mit Kasachstan gesprochen, da von dort sollen Importe kommen. Es gibt ein Exportverbot für russischen Dieselkraftstoff und überhaupt Begrenzung des Benzinverkaufs. Keine Kanister, nur 20 bis 30 Liter darf man jeweils an der Tankstelle tanken. Und auf der Krim ist das Ganze ja noch viel ernster. Da betreffen die Versorgungsengpässe eben nicht nur Benzin und Diesel, sondern inzwischen auch Strom und Lebensmittel.
Ja, nun muss man natürlich nochmal sagen, Stromleitungen und Ölfelder zu bombardieren, das hat jetzt nicht die Ukraine erfunden. Dort ist das Netz durch russische Drohnen und Raketenangriffe ja fast nur noch ein Flickwerk. Seit über 4 Jahren wird das immer wieder attackiert. Milliardenschäden, Stromausfälle und jetzt kommt die Hitzewelle. Kennen wir noch, nach Osteuropa. Auch das ist eine Meldung von heute. Und die ukrainischen Netzbetreiber, die waren jetzt schon vor massiven landesweiten Problemen. Kriegsschäden und dann bis zu 38 Grad Ausfälle vorprogrammiert.
Ja. Dann wagen wir jetzt mal einen Blick nach vorne auf den NATO-Gipfel in Ankara kommende Woche. Dort, so sagen Experten, wird sich endgültig zeigen, ob die USA noch zur NATO stehen. Und wenn ja, wie?
Ja, richtig. Es ist keine Überraschung mehr. Europa muss mehr zahlen und mehr selber machen für die Verteidigung. Was das aber genau bedeutet, darum drücken sich alle noch so ein bisschen rum. In Ankara nächste Woche sollen dann Zahlen auf den Tisch. Und der deutsche Außenminister Wadefuhl, der macht heute auf dem Weg nach Südamerika einen Zwischenstopp bei Kollege Rubio in Washington, um mal vorzufühlen, was da auf Deutschland und Europa zukommen könnte. Steffen Wurzel berichtet.
Gerade einmal 4 Stunden hat Johann Wadefohl in Washington eingeplant. Wichtigstes Thema bei dem Gespräch, der NATO-Gipfel kommende Woche in der Türkei und die Frage, wie sehr sich die USA militärisch künftig noch in Europa engagieren. In den vergangenen Wochen hat die US-Regierung mehrmals deutlich gemacht, dass sie ihre militärische Präsenz zumindest in Deutschland reduzieren möchte. Außenminister Wadefuhl sagte heute früh vor seiner Abreise in die USA, er sei fest davon überzeugt, dass die USA ihr Sicherheitsengagement für Europa fortsetzen würden. Daran bestehe überhaupt kein Zweifel. Der Bundesaußenminister wird bei seinem US-Kollegen auch darum werben, sich wieder mehr für Frieden in der Ukraine einzusetzen. Wie eine stabile, langfristige Unterstützung für das von Russland überfallene Land aussehen könne, darüber will Wadefuhl mit Rubio sprechen. Die USA haben sich in den vergangenen Monaten vor allem um den Krieg gegen Iran gekümmert. Das Thema Ukraine geriet deswegen in den Hintergrund. Nach dem G7-Gipfel in Frankreich vor 2 Wochen hatten sich die europäischen Staaten allerdings zuversichtlich geäußert. US-Präsident Donald Trump habe durchaus Bereitschaft signalisiert, sich wieder mehr für die Ukraine einzusetzen. Auch die Frage, wie es im Iran weitergeht und welche Rolle Europa dabei spielen kann, wird Wadefuhl in den USA ansprechen.
Ja, und mehr zu Wadefuhls Besuch und zum Thema NATO dann bestimmt in den nächsten Ausgaben.
Ja, zum Nachrichtentag, Astrid, gehört leider noch diese Geschichte von unserem Tel Aviv-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler, der da wirklich, wenn ich das mal sagen darf, fantastische Arbeit macht unter schwersten Bedingungen.
Ja, Kontrollen und Razzien der israelischen Armee gehören für die Menschen im besetzten Westjordanland ja zum Alltag. Dabei kommen immer wieder auch Unschuldige zu Schaden. Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem hat seit dem 7. Oktober 2023 einen rapiden Anstieg getöteter Kinder und Jugendlicher registriert. B'Tselem wirft der Armee rücksichtslose Methoden vor.
Ja, genau. Und diesen Vorwürfen ist Jan-Christoph Ketzler eben nachgegangen und hat die israelische Armee dazu befragt und im Westjordanland eine palästinensische Familie getroffen, die ihre Tochter verloren hat. Und hier ist ein Bericht.
Bassam Massous wird den Tag nicht mehr vergessen. Es war der 25. Januar 2025, ein Sonntag, als er Laila, seine Enkeltochter, verlor. In seinem Haus in der Nähe von Jenin im nördlichen Westjordanland. Wir hörten Schüsse. Meine Frau und ich saßen hier, meine Töchter vor uns. Ich sagte meinen Töchtern, sie sollen hineingehen. Und meine Frau und ich gingen in das andere Zimmer, um nachzusehen, was los war. In diesem Moment begannen die Schüsse. Meine Frau und ich gingen nach unten. Man kann die Einschusslöcher noch sehen. Wir hörten meine Tochter schreien, Laila, Laila. Und als wir das Zimmer betraten, fanden wir Laila mit einer Kopfwunde vor. Sie blutete stark. Im Haus der Familie brach Panik aus. Ich trug sie hinunter auf die Straße und war schockiert über die Anzahl der Soldaten und gepanzerten Fahrzeuge, die die Straße von beiden Seiten blockierten und das Haus umstellten. Ich fragte den Soldaten, warum haben sie geschossen? Sie haben meine Enkeltochter getötet. Ich sagte zu ihm, sehen Sie doch, sie ist nur ein kleines Mädchen. Was hat sie getan, um das zu verdienen? Er antwortete, es tue ihm leid. Ein Krankenwagen kam, brachte die erst zweijährige Laila in ein Krankenhaus, wo ihr Tod festgestellt wurde. Auch die israelische Armee äußert Bedauern. Auf Anfrage des ARD-Studios Tel Aviv heißt es, man bedauere jeden Schaden an unbeteiligten Individuen und untersuche jeden Vorfall gründlich. Im Fall der toten Laila waren die Soldaten davon ausgegangen, dass sich mehrere bewaffnete Terroristen in dem Haus verschanzt hätten, so die israelische Armee weiter. Es habe sich um ungenaue nachrichtendienstliche Informationen gehandelt. Einerseits heißt es in der Stellungnahme, die der ARD vorliegt, dass es bei den beteiligten Soldaten kein ethisches Fehlverhalten gegeben habe, andererseits, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei. Am nächsten Tag wurde die kleine Laila unter großer Beteiligung zu Grabe getragen. Lailas Tod ist kein Einzelfall, sagt Yair Dvir von der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem.
So actually those killings are happening.
Diese Tötungen passieren überall, manchmal in den Häusern, manchmal in Autos, manchmal in Schulen. Kinder, die draußen Fußball spielen und dann überfällt die Armee ein Dorf, schießt und tötet. Wir sehen das überall, das sind keine Einzelfälle. Das ist ein Ausdruck der israelischen Politik, die die Tötung von Palästinensern unterstützt und ermöglicht, ohne dass irgendwer dafür zur Rechenschaft gezogen wird. B'Tselem stellt in einem Bericht fest, dass die Zahl getöteter Kinder und Jugendlicher im Westjordanland stark angestiegen ist. Vom 7. Oktober 2023, dem Überfall aus dem Gazastreifen auf Israel bis zum 7. Juni dieses Jahres, wurden demnach 235 Kinder und Jugendliche durch israelische Sicherheitskräfte getötet. Schrecklich seien nicht nur die vielen Toten, für einen Skandal hält B'Tselem auch, dass diese Vorfälle keine Konsequenzen hätten. Soweit wir wissen, gab es keine echte Untersuchung, keinen Soldaten, Offizier oder Kommandeur, der die Verantwortung übernommen oder dafür gezahlt hat. Wir sehen, dass diese Vorfälle immer wieder vorkommen. Solange Israel volle Straflosigkeit für die Tötung von Palästinensern gibt, solange die internationale Gemeinschaft die israelische Regierung straflos hält, werden wir sehen, dass die Tötungen von Kindern immer mehr werden. Israelischen Medienberichten zufolge hatte Avi Blut, der Oberkommandierende der israelischen Armee im Westjordanland, vor ein paar Wochen bei einer geschlossenen Veranstaltung einen Satz gesagt, der ins Bild passt. Wir töten, wie seit 1967 nicht mehr, also dem Beginn der israelischen Besatzung des Westjordanlandes. Dem Bericht der israelischen NGO B'Tselem zufolge gilt das auch für palästinensische Kinder und Jugendliche.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Hören und einen schönen Abend.